Ja, bevor es zur Predigt geht, noch kurz kleine Informationen vorab. Wir sind ja verpflichtet, ein Hygienekonzept zu haben. Wir haben damals im Mai das einfach stumpf von den Osterholzern übernommen, noch nicht mal den Briefkopf geändert. Ich habe mir das jetzt noch mal angeschaut. Das ist so ausdifferenziert und ich sage mal mehr als notwendig da drin. Ich habe das Ganze jetzt mal zusammengeschrumpft auf das, was nach der niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und so weiter ist wirklich gesetzlich vorgeschrieben ist oder verordnungsmäßig vorgeschrieben ist. Das hier rausgekommen sind 7 Punkte, relativ einfach. Ihr könnt euch das ja mitnehmen und dann auch verinnerlichen, mehr oder weniger. Wir sind verpflichtet, das zu haben. Dann sollen wir es ja wohl auch gerne bereitstellen. Ist nicht viel Neues drin. Wichtig ist, dass ihr eure Garderoben mit an den Platz nehmt, was ja mehrheitlich auch schon geschehen ist, dass wir, wenn wir uns hier bewegen, die Abstände nicht einhalten können, unsere Maske aufsetzen und noch so ein paar andere Sachen. Ihr könnt euch das ja mal zur Gemüte führen. Wir ersetzen diese Hygienevorschriften denn durch die anderen, was dann ein wenig leichter ist. Wir konzentrieren uns auf das, was tatsächlich vorgeschrieben ist. Wir müssen ja nicht immer im vorauseilenden Gehorsam Dinge dazu stecken, die nicht eigentlich wirklich gefordert sind. Dann habe ich hier wieder, wie inzwischen üblich, die Vorhänge zuziehen. So?
Jo, danke.
Gut. Das, was ich gleich predigen werde, als Manuskript hier. Ich hatte ja auch darum gebeten, immer wieder auch Kritik zu üben, ob das nun an der Form oder auch am Inhalt ist. Das bleibt natürlich aufrecht bestehen. Ich habe inzwischen in einer Sache 3 Rückmeldungen gekriegt, die eine von Sven, die andere von Kim und dann die dritte auch noch von Christine. Vielen Dank, das ist ja sehr konstruktiv, was da kommt und das finde ich so schön. Und zwar, ich sage das jetzt mal mit ganz wenigen Worten, wird darum gebeten, ich habe das ja hier ausformuliert. Und früher habe ich ja nur Stichpunkte gehabt, einfach so erzählt. Und jetzt sollt ihr ja das, was ich sage, hier drin auch wiederfinden. Und das bringt mich jetzt so in die Bedrulle, das auf der einen Seite noch frei erzählen zu wollen, aber dann doch auch abzulesen und dann so abzulesen, als ob es frei erzählt wäre. Das ist für mich so ein bisschen so ein Hin und Her. Und da ist aufgefallen, dass ich auch verschachtelte Sätze da drin habe, die man wohl lesen kann, aber dann nicht mehr versteht, wenn man sie hört. Und deswegen wurde darum gebeten, dass ich das auf einfache Sätze runterbreche, vom Satzbau her. Und ich habe das nun versucht und bin weiterhin offen für Kritik. Des Weiteren wurde auch gesagt, vielleicht macht es Sinn, ich lese gerade, ich habe das verkehrte Datum hier noch drauf. Ich hoffe, es ist nicht die letzte Predigt. Vielleicht macht es auch Sinn, das vorab schon rumzugehen, damit man mitlesen kann. Ob das so sinnvoll ist, muss jeder für sich selber wissen. Ich lasse das mal hier durch die Reihen gehen. Wer will, kann sich ja vorab schon einen dann nehmen. Gut. Für euch als Gäste, wir sind im Römerbrief. Das letzte Mal hatten wir ja Besuch aus Osterholz gehabt, den Jörn mit Familie und ich war in Osterholz. Und wir predigen durch den Römerbrief hindurch. Wir kommen jetzt so ans Ende von Kapitel 6, sind schon so ein bisschen in Vorbereitung auf Kapitel 7, weil das ja nicht so ganz einfach ist in vor allen Dingen nicht, wenn man es nicht im Kontext liest. Wir wollen heute anmachen, dass wir das hinterher verschicken können. So, das wäre dann Römer 6 ab Vers 15. Auf den Vers 15 bin ich das letzte Mal schon eingegangen. Ich denke, das ergibt sich auch aus dem Zusammenhang von den nächsten Versen, Vers 16 bis Vers 18. Du bist schon durch die Reihen gegangen? Ja? Alles klar. Es wurde auch weiterhin noch angeregt, vor der Predigt oder am Anfang der Predigt zu sagen, worauf ich eigentlich hinaus will. Weil manchmal da so ein Rätselraten ist, was will er denn jetzt eigentlich sagen? Das Ziel ist heute Vers 18, kommen wir gleich zu, ich lese das mal im Zusammenhang. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr. Und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Es geht also nochmal darum zu verdeutlichen, dass ich nicht einfach so erlöst worden bin und dann geht das alles so weiter, das Leben, sondern dass ich ja zu etwas erlöst worden bin und dass ich mir als wiedergeborener Christ, der den Geist Gottes hat, das sogar aussuchen kann. Als Sünder, der ich unter die Sünde versklavt bin, kann ich mir das nicht aussuchen, aber von dem Herrn Jesus an die Freiheit geführt, das war das Thema der letzten Predigt, in die Freiheit geführt, kann ich mir das aussuchen. Und das ist Freiheit, die der Herr Jesus uns lässt, im Gegensatz zu der Sünde, die uns versklavt und uns keine Freiheit lässt. Die Macht der Gewohnheit. Es ist ja so, es habt ihr wahrscheinlich alle so erlebt, als ihr euch bekehrt habt, da ist erstmal eine Riesenlast abgefallen. Also jedes Bekehrungserlebnis ist ja unterschiedlich. Ja, da heißt es ja bei den Ostpreußen, wenn sich da jemand bekehrt hat, na, und es wird so erzählt, und da hat er sich bekehrt und er wird gefragt, na, hat er ja auch geweint? Nee, geweint hat er nicht. Ja, dann hat er sich auch nicht bekehrt. Also das kann man natürlich nicht in diese Kategorie pressen. Bei den einen ist das mehr so ein Sekundenerlebnis und bei den anderen ist das eine Entwicklung, die über Jahre hingeht. Ja? Und da wollen wir nicht Richter sein, was eine richtige und eine falsche Bekehrung ist. Wichtig ist, es gibt einen Punkt, an dem ein Christ nach der Schrift wiedergeboren wird und den meinen wir hier. Also, ich habe mich also bekehrt, ich habe verstanden, worum es geht. Und ich freue mich erstmal über die Bekehrung. Und das ist auch wirklich eine berechtigte Freude, der man gar nicht genug Raum geben kann. Ich spüre plötzlich, dass mir eine Last abgenommen worden ist. Ja, diese Freude und Erleichterung, ich weiß das aus manchen Erzählungen, ja, wie plötzlich sich so ein Leben verändert und wie einen die alten Kumpels gar nicht mehr wiedererkennen. Und der Geist Gottes zieht ein, das ist ja für einen eine einmalige Angelegenheit und man kann das ja gar nicht erst so richtig einordnen. Was ist das eigentlich? Ne? Weil das hat man ja vorher nicht geübt. Man merkt, die alten Leute, die alten Kumpels verstehen nicht mehr. Ja, sie trauern mir sogar nach. Ich habe das selbst als noch unerlöster erlebt, als eine gemeinsame Freundin sich bekehrt hat. Da hat also ein anderer Freund von ihr und ich, wir haben also zusammen auf dem Sofa gesessen und unseren Wein geschlürft und haben also den Verlust einer Freundin beklagt. Sie ist uns wirklich verloren gegangen, wobei sie ja aus der Verlorenheit zum ewigen Leben gekommen ist. Ne? Wir haben das nicht verstanden. Ja, die hat mit uns gar nicht mehr plötzlich so viel zu tun gehabt. Die hat über unsere Witze nicht mehr gelacht. Die hat einen anderen Sprachgebrauch gehabt und Wir hatten wirklich das Gefühl, wir hätten sie jetzt verloren. Es ist also irgendwie etwas anders geworden. Und ich weiß noch nicht so recht, wie ich das einordnen soll. Das Einzige, was ich dann aber weiß, weil ich ja um Vergebung gebeten habe und sie ja auch zugesprochen bekommen habe, durch den Heiligen Geist weiß ich, dass ich sie habe. Mir ist Vergebung widerfahren. Und was ich dann dringend brauche, vielleicht können wir mal die Tür aufmachen. Eigentlich soll das so ein bisschen querziehen hier. Ja, sonst können die Viren nicht raus. Na, der Spalt unter der Tür ist ein bisschen eng für die Viren. Ja, die stauen sich da schon vor. Die wollen unbedingt raus. Also, was ich nach meiner Bekehrung brauche, sind ganz dringende Informationen. Ich brauche Informationen, was in dem Moment meiner Wiedergeburt eigentlich mit mir passiert ist. Und vielleicht kommt man ja mal irgendwie so ins Gespräch, wie das bei dem Einzelnen war. Bei mir fehlten die. Ich wusste, ich bin wiedergeboren. Das Wort, diesen Terminus technicus, kannte ich noch nicht. Aber ich wusste so, ich bin jetzt gewechselt. Ich habe einen Wechsel vollzogen. Aber da war keiner, der mich belehrt hat. Ich war ja in keiner Gemeinde. Dass es freie Gemeinden gab, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich habe mich nur zum Frühstück 10 Minuten hingesetzt, Bibel gelesen, das war's. Da hatte ich plötzlich ein Verlangen danach. Das war auch etwas, was vorher nicht so war. Leider hapert es an dieser Stelle. Und die Frage ist, warum? Und mir sind 3 Antworten eingefallen. Also entweder ist es so, die Menschen, die mir das Evangelium gebracht haben, die wissen es selber nicht so wirklich richtig, weil sie selber mangelnde Bibelkenntnis haben, beziehungsweise mangelnde oder gar keine Belehrung empfangen haben. Sie denken, und das ist ja auch nicht ganz verkehrt, Hauptsache jemand ist der Hölle entrissen. Darüber freuen wir uns ja auch, und das ist ja auch wichtig. Ja, das wollen wir jetzt nicht irgendwie hinten anstellen. Die zweite Möglichkeit ist, ich habe mich vielleicht auf einer großen Kundgebung bekehrt und weiß anschließend nicht so recht, wohin. So ähnlich ist mir das ergangen. Ich habe mich, nachdem ich in einer Baptistengemeinde war und mir jemand ein bisschen sowas zum Lesen mitgegeben hatte, hatte ich mich zu Hause bekehrt. Das war aber, ich weiß nicht, 200 Kilometer von dieser Gemeinde entfernt und ich wusste nicht, wohin. Und das schmurgelte dann so leicht in mir, köchelte das so vor sich hin, aber ich wusste nicht, dass ich Belehrung brauche, ja. Die dritte Möglichkeit könnte sein, ich habe mich durch das Zeugnis eines Christen bekehrt, der sich zu gar keiner Gemeinschaft hält. Denn in der Gemeinschaft bekommen wir auch Belehrung und bekommen wir auch Begleitung in unser Glaubensleben hinein. Also damit ein frisch bekehrter Mensch im Glauben wachsen kann, braucht er ganz dringend Glaubensgeschwister, die sich um ihn kümmern. Er ist ja in dem Moment seiner Bekehrung wie ein kleines Baby. Und ein kleines Baby, wenn ihr das alleine einfach irgendwo liegen lasst, dann ist das immer noch ein Baby, aber es verkümmert. Und in ihm stirbt etwas ab, wenn es nicht ganz stirbt. Ja? Also, ein kleines Baby braucht erstmal Milch, am besten Muttermilch. Ja, da ist das alles drin. Ich weiß noch, als Anna geboren wurde und wir zu Besuch bei Kim in der Station da waren, wie nennt man das, wo man die Kinder kriegt, da? Auf der Wöchnerinstation war, da war ein Plakat, da war aufgeführt, was ist alles in Muttermilch und was ist alles in, wie soll ich sagen, in gekaufter Milch, ja, in künstlicher Milch. Also künstliche Milch, das war relativ wenig, ja, überschaubar, was da drin war, aber was in Muttermilch war, das war eine riesenlange Latte und am Ende dieser langen Latte stand und noch 288 weitere Dinge. Ja? Also wir brauchen diese Milch, wir brauchen dieses sich kümmern um uns. Also ein kleines Baby braucht Milch, frische Windeln. Ja, ihr wisst, wie sich Kinder anfühlen, die keine frische Windeln haben, gebrauchte. Wärme und Zuwendung. Und es muss diese Dinge gefüttert bekommen, die wir hier im Römerbrief haben. Ja, da wird manchmal gesagt, Römerbrief ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, das ist ein juristisches Deutsch und so, machen wir später mal. Das, was wir hier haben, ist weiterführendes Evangelium, das ist Milch, die wir verstehen müssen, bevor wir denn zu den weiteren Geheimnissen in Anführungsstrichen kommen. Die frohe Botschaft, und das ist ganz wichtig für uns, und das betone ich immer wieder, endet nicht mit der Information, dass es Vergebung in Christus gibt, sondern das ist ja der Anfang des Evangeliums. Und viele Christen bleiben am Anfang stehen, weil sie es einfach nicht besser wissen. Warum brauchen wir gar keinen Vorwurf zu machen? Oder weil sie nicht belehrt werden. Also sie fängt damit an, habe ich gesagt. Und die Windeln dürfen ja auch nicht fehlen. Das ist ja ein Bild für das barmherzige Kümmern der Geschwister, der großen Geschwister, der Mütter und Väter im Glauben. Ja, da sind ja noch Dinge aus der Welt, die übrig bleiben, Gewohnheiten, die zu dem neuen Menschen nicht mehr passen. Genau wie das, was dann später mal in den Windeln landet. Das passt nicht dazu. Ja, wir kennen ja alles, diese Bewegung. Ne? So hochheben, oh, Windeln voll. Ne? Letztens hatten wir ja Besuch gehabt, die mussten deswegen extra wieder abreisen, weil die so voll waren, dass sie noch nicht mal mehr Ersatzklamotten dafür hatten. Also man sieht, das ist schon bedeutend, was da drin ist. Also diese Glaubensmütter und Väter, die fangen also auf, und auch die größeren Geschwister, was da nicht reingehört, das stinkt, das Zeug, aber das muss entfernt werden, und zwar liebevoll und zärtlich. Also Wärme und Zuwendung sind der Trost und der Zuspruch, den so ein kleines Kind auch braucht. Und wir wissen, dass alle kleine Kinder weinen viel. Das ist ganz normal, denn so ein kleines Kind kann sich ja nicht anders ausdrücken, kann ja noch nicht sprechen. Und auf dieses Kind stürmen ja Eindrücke ein, die das noch gar nicht so einordnen kann, wo so ein kleines Baby gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt damit anfangen. Es fängt ja schon an, wenn es aus der Wärme und aus der Dunkelheit und dem Geschütztsein der Mutter herauskommt und plötzlich in dieses grelle Licht sieht, die ganzen Leute da drumherum, ja, alles fremd, sogar der Vater das erste Mal, ja, ja, die Stimme kennt's ja schon. Und dann fangen die an zu weinen. Die Hose ist voll, das tut weh. Der Magen ist leer, tut auch weh. Und was mache ich? Ich weine. Was soll ich denn sonst machen? Und so ist es mit wiedergeborenen Christen auch, mit Säuglingschristen auch. Die wissen ja auch gar nicht, was ist denn jetzt, was widerfährt mir denn hier jetzt? Wie gehe ich denn mit dieser neuen Situation um? Und dann kommen Erwachsene oft daher und sagen zu den Kleinkindern, hör doch mal auf zu heulen. Ah, nervt. Was sollen die denn dann noch machen? Und deswegen müssen wir uns auch um wiedergeborene kleine Geschwisterkinderchen kümmern. Die brauchen Belehrung, sonst bleiben sie untüchtig, lebensuntüchtig, geistlich lebensuntüchtig. Und leider habe ich den Eindruck, gibt es viele, ziemlich viele lebensuntüchtige Christen. Aber das liegt nicht nur an ihnen, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass sich wenig um sie kümmern. Wir haben das doch selber so erlebt, als ich mich bekehrt habe. Sind wir eingeladen worden, nein, das war schon ein paar Jahre später, wir sind eingeladen worden in eine freie Gemeinde, damals in Lilienthal. Man hat sich gefreut, dass wir da sind, und wir waren ein Jahr lang so da und schwammen da so mit. Da hat mich jemand angesprochen, wie das denn mit verbindlicher Gemeindegliedschaft wäre. Und ich habe dann gesagt, ja, das spinnst du? Seit einem Jahr kommen wir regelmäßig? Ich sage, und da fragst du mich, wie wir das mit verbindlicher Gemeindegliedschaft halten? Also, das siehst du doch. Ha, sagt er, da gibt es doch so ein paar Feinheiten, das sollten wir mal klären. Da haben wir uns getroffen, daraus ist ein Hauskreis entstanden, wir sind belehrt worden. Aber, da komme ich gleich zu, nicht wirklich so in diesen ganz existenziellen Dingen. Also jetzt hat sich so ein Sünder bekehrt, das Leben geht weiter, und die Frage ist wie? Natürlich nach den alten Gewohnheiten. Der Neue kennt man ja noch nicht. Und schon passiert es, dass sich wieder Sünden anhäufen, da sind mir gerade die ganzen Sünden weggenommen worden, plötzlich häuft sich da wieder so ein Turm an. Und da ich ja einen Heiligen Geist habe, merke ich auch, das passt jetzt nicht mehr zu mir, was mache ich damit? Und ich fange an zu heulen, an zu weinen, weil ich nicht weiß, ich bitte wieder um Vergebung, und schon danach wieder angetürmt, ich weiß, was soll ich jetzt bloß machen? Ja, und das geht immer so weiter. Und dann merken wir irgendwann, unser lieber, fröhlicher und eifriger Christ, der wird immer trauriger und immer verzagter. Und am Ende könnte es sogar sein, dass er hinschmeißt. Und dann liest er vielleicht auch noch solche Stellen wie Römer 7, Vers 15, aus dem Zusammenhang gerissen. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wow, hier steht's ja. Es geht ja gar nicht anders. Ja, hier steht's doch. Was ist das für ein Gott, der mich auffordert, Dinge zu tun, von denen er weiß, ich kann es nicht? Also das ist aber fies, oder? Stellt euch vor, ihr fordert eure Kinder auf, jetzt hier Benjamin soll aus dem Buch vorlesen. Sag mal, kannst du das nicht? Das kann ja wohl nicht angehen. Ja, dabei muss er das Lesen doch erstmal lernen. Na, da kommen wir aber bald zu. Ja, bald ist er 3 Jahre alt und dann kommt er in die Kinderstunde und dann kriegt er was erzählt. Kommen wir gleich noch zu. So, also man muss ja auch einen Grund haben, warum man sich auf seinen Geburtstag freut. Ne? In der Bibel kommen nur 3 Geburtstage vor und die enden alle ziemlich tragisch. Gut, das führt jetzt hier zu weit. Also, aus so einem armen Kerl oder einer armen Frau wird entweder ein selbstgerechter Besserwisser, ein Scheinheiliger, ein Zyniker oder er versinkt in Depression, weil sich nichts geändert hat. Und dann frage ich mich, sagt ihm denn niemand, dass er gar kein Sünder mehr ist, obwohl er noch sündigt? Dass er jetzt zu einem Gerechten gemacht worden ist? Dass Gott eine neue Kreatur aus ihm gemacht hat? Dass Christus in ihm lebt, dass er mit Christus der Sünde gestorben ist, dass er durch die Herrlichkeit des Vaters neues Leben hat und dass die Sünde überhaupt gar keine Chance mehr hat, über ihn zu herrschen, dass er jetzt sogar freie Wahl hat, wem er gehorchen will und dass er als ein ewig geliebtes Kind Gottes zu einem gereiften Christen heranwachsen soll. Mir hat das keiner erzählt. Immerhin hat es jemanden gegeben, der mit uns damals, mit Urte und mir, einen Glaubensgrundkurs gemacht hat. Also, da war Thema, was ist Bekehrung, was ist Taufe, was ist Abendmahl, solche Dinge, 10 Lektionen, haben wir alles gemacht. Ja, alles Mögliche hat man mich gelehrt, immerhin, will ich gar nicht so schlecht machen. Man hat uns sogar relativ schnell über die Pfingst- und charismatische Bewegung aufgeklärt. Ja, das hat gesessen. Ja, das sitzt heute noch. Und mir wurde auch beigebracht, was, das muss ich ablesen, ich kann da nicht aussprechen, was Dispensationalismus ist. Also, das, bitte? Dispensationalismus, die Einteilung in Heilslehren. Ja, es ist eine ganz nützliche Geschichte. Ja, das ist nichts Falsches. Man hat mich das Gebäude gelehrt, ohne das Fundament zu legen. Und dann sollte ich plötzlich predigen. Wie ich daran gekommen bin, Prediger zu werden, wisst ihr, ne? Haben wir schon mal erzählt, oder? Ja. Nicht? Wann nicht? Also ganz kurz, wir sind da immer so hingegangen, haben also unsere Verbindlichkeit demonstriert und plötzlich kriege ich so einen Zettel in die Hand, so nach 3, 4 Jahren. Und da gucke ich so drauf, habe ich noch nie einen Zettel in der Hand gekriegt. Und da stehen so die Predigttermine und wer predigt und wer dieses und jenes macht. Und da habe ich gesagt, ist doch nett, dass man mal so Informationen kriegt. Ich lasse mich auch gerne überraschen. Und dann gehe ich so die Liste runter und dann setzt mein Herz aus, da stehe ich für die Predigt eingetragen. Und das kann ja wohl irgendwie nicht angehen. Ne? Also, das habe ich auch noch nie gemacht. Und dann bin ich hinterher zu dem leitenden Bruder gegangen und habe gesagt, hör mal, was hast du denn da gemacht? Ich habe dich da in die Liste eingetragen, hast du gesehen. Ich habe gar keine Ahnung, wie sowas geht. Ach, das ist nicht schlimm, meinte er. Das ist ganz einfach. Hauptsache, Jesus kommt groß raus. Ah, so alles klar. Ja, also das war meine Predigerausbildung. Also die ganzen Bibelschulen könnt ihr alle abhaken. Ja, sowas geht auch in 30 Sekunden. Na, und dann habe ich mich ja probiert. Ne? Stellt euch vor, ein Blinder lehrt Farbenlehre. Ich habe mich immerhin bemüht. Aber was ich in Christus bin, das hat mich keiner gelehrt. Und dann kamen die Stürme und dann lag ich am Boden und dann kriegte ich kaum noch Luft. Ich habe gerudert und versucht und mich bemüht. Und das hat irgendwie alles nicht so richtig hingehauen. Also was hat mir gefehlt? Ja? Jesaja 5, Vers 13 hat mir gefehlt. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Mir hat schlichtweg Informationen gefehlt, lebenswichtige Informationen. Was bin ich denn jetzt geworden? Und da heißt es in Vers 16, in unserem Predigtext, wisst ihr nicht, Wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wisst ihr nicht? Erkenntnis fängt mit Informationen an, mit ganz schlichten Informationen. Dass man bei einer Ampel nicht bei Rot rübergehen sollte, das könnte tödlich enden. Wann bringt man einem Kind sowas bei? Möglichst früh, oder? Wenn es die Farben kann, wenn es Farben unterscheiden kann. Mein Vater hat das auch gemacht. Da war ich 5 Jahre alt, das ist jetzt 55 Jahre her, und er hat es in Versform gebracht. Soll ich mal aufsagen? Ich weiß das heute noch, ja, wortwörtlich. Also bei meinem Vater hatte ich den Kosenamen, fragt mich nicht warum, was so war, das war so, Piesepampel. Ich war der Piesepampel. Ja, ihr dürft gerne lachen. Ich war der Piesepampel meines Vaters. Jetzt hat mein Vater mich auf den Schoß genommen und mir ein Gedicht erzählt. Piesepampel steht an einer Straßenampel. Straßenampel zeigt auf Rot, Piesepampel ist in Not. Denn mit seiner Schuhshacke trat er in des Hundes Acke. Mir sagt Papa, was ist denn Acke? Das ist eigentlich ein unanständiges Wort, das sagt man nicht so, deswegen habe ich das K weggelassen. Gut, also ihr müsst euch vorstellen, der kleine Junge steht da so, ne, und will unbedingt drüber, ne, und plötzlich einmal daneben getreten, hat er denn da reingetreten. Okay, irgendwie muss es sich reiben. Dann geht's weiter, Strophe 2, Piesepampel steht an einer Straßenampel, Straßenampel zeigt auf Gelb, Piesepampel ist ein Held. Denn während andere weitergehen, bleibt Piesepampel tapfer stehen. Ja? Also nicht gleich bei Gelb rüberlaufen, da könnte noch ein Auto kommen. Alles klar. Okay, dritte Strophe. Steht an einer Straßenampel. Straßenampel steht auf Grün. Piesepampels Augen glühen, denn jetzt darf er weitergehen. Ja? Also ganz einfaches Gedicht, also Informationen in Gedichtform verpackt, einem 5-Jährigen übermittelt. Das sitzt noch heute. Ja? So geht das. Wisst ihr nicht? Information plus Glaube. Ich habe meinem Papa das geglaubt. Ich bin wirklich bei Rot stehen geblieben und deswegen lebe ich heute auch noch. Ja? Plus Erfahrung, ich überlebe das über die Straße gehen, sind Erkenntnis. So ist das in der Bibel. Gott ist ein Geschichtenerzähler. Und anhand der Geschichten biblischer Personen bekommen wir Wahrheiten vermittelt. Ist das nicht irre? In Kapitel 1 bis 11, 1. Mose, da geht es um Weltgeschichte. Wow. Und plötzlich ab Kapitel 12 geht es mit einem einzelnen Menschen los, mit einem einzigen Menschen, mit Abraham. Und was sich daraus entwickelt. Ja, ihr kennt ja die ganzen Geschichten. Und das sind Geschichten. Gott ist ein Geschichtenerzähler, nicht ein Märchenerzähler. Aber er nimmt seine Kinder auf den Schoß und erzählt ihnen Geschichten und die lernen was daraus. Und das machen wir idealerweise mit unseren Kindern ja auch so. Ich hoffe, ihr erzählt euren Kindern Geschichten und lest vor. Ja, wir haben in unserer Familie so lange vorgelesen, bis Hanno 12 Jahre alt war. Christina war dann schon 15. Aber das war so ein Familienevent. Wir haben vorgelesen, wir haben Geschichten gelesen, ja. Und genau das ist doch, was jetzt eigentlich auch läuft in der Kinderstunde. Da kriegen die Kinder biblische Informationen, kindgerecht erzählt. Und später werden ihnen diese Informationen hilfreich sein. Ja, biblische Geschichte von Anfang an ist so wichtig. Das ist die Grundlage fürs ganze Leben. Wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir etwas ganz Wesentliches. Und ich bin so dankbar, dass meine Mutter uns aus der Kinderbibel regelmäßig vorgelesen hat. Regelmäßig. Adam und Eva waren für mich immer reale Personen. Später als Jugendlicher, also so ein bisschen dann alles ins Wanken kam, da habe ich gedacht, okay, Evolution, ja, wenn Gott meint, dass er durch Evolution schaffen soll, soll er es machen. Ja? Aber Adam und Eva hat es immer schon gegeben, wie auch immer. Und ja, weil sich das hat sich festgesetzt, diese Geschichten. Und später konnte ich darauf zurückgreifen, ohne dass mir die Informationen fremd waren. Ah, das hast du ja damals schon gehört. Ja, als ich zum Glauben kam. Diese ganzen biblischen Protagonisten waren mir ja alle nicht unbekannt. Da heißt es in 5. Mose 11, Vers 19, ihr sollt eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt, auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Das ist so wichtig. So, jetzt gibt es Informationen. In Vers 14, den haben wir ja schon gehabt, da heißt es, die Sünde wird nicht herrschen über euch. Das ist eine Zusage, das ist eine Verheißung und die muss ich nur noch glauben. Und dann werde ich die Erfahrung machen, das stimmt. Und das ist Erkenntnis. Aber ich mache genau die gleiche Erfahrung. Wenn ich freiwillig mich der Sünde hingebe, dann kann die schon über mich herrschen. Ja, das ist ja überhaupt das Wesen der Sünde. Die kann ja gar nichts anderes. Aber du kannst anders. Es ist dir verheißen. Es ist besonders eine Verheißung in schwachen Momenten, auf die wir uns verlassen dürfen, wo wir beten können. Du, Herr, hast es versprochen und ich verlasse mich jetzt darauf. Und dann werden wir plötzlich merken, wow, das stimmt. Jetzt stellt sich die Frage, ich gebe mich vielleicht doch der Sünde hin und das ist mir zum Tode. Steht da ja geschrieben. Gebe ich mich dem Gehorsam hin, werde ich dann leben. Was passiert, wenn ich mich als Gerechtfertigter aber der Sünde hingebe? Ist mir das dann auch zum Tod? Und wenn ja, zum leiblichen Tod oder ewigen Tod? Das Schöne ist, das ist gar nicht das Thema von Paulus hier. Brauchen wir uns gar keine Gedanken drüber zu machen. Paulus schreibt nämlich nicht der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zum Leben, sondern er schreibt der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Es geht Paulus gar nicht darum, Tod und Leben gegenüberzustellen, sondern Sünde und Gerechtigkeit. Das ist das Thema. Und wir müssen uns nicht fragen, ewig nur oder bis er wieder sündigt. Ja, die Sünde ist zum Tode und wie viel muss ich sündigen, damit ich vom ewigen Leben zum Tod komme? Und andersrum, wie heilig muss ich sein, um wieder zurück ins ewige Leben zu finden? Und wie oft kann das hin und her gehen? Da habe ich mich am Anfang meines Glaubenslebens, das war irgendwie ein bisschen strange. Ja? Überhaupt nicht. Ewig bleibt ewig. Vers 17 macht deutlich, dass Paulus hier ein Prinzip anspricht. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Das ist ein einmaliger Vorgang in eurer persönlichen Vergangenheit gewesen. Es gibt zwei Lebensprinzipien, aus denen auch zwei Lebensentwürfe hervorgehen. Das eine ist das Leben im Fleisch. Das andere ist das Leben im Geist. Und das müssen wir voneinander trennen. Das wird in Kapitel 8 thematisiert und Kapitel 8, Vers 9 macht das super deutlich. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also es gibt nur die eine oder die andere Möglichkeit. Nun aber... Ja, also das sind zwei verschiedene Epochen. Es gibt ein Leben vor der Bekehrung oder vor der Wiedergeburt und ein Leben danach. Das ist wie bei einem Umzug. Ich habe unter der Brücke 1 gewohnt und bin dann umgezogen im himmlischen Schloss Nummer 1. Ja, unter der Brücke ging das ums nackte Überleben. Ich habe gekämpft. Ich habe mir geholt, was ich meinte, mir zustand und notfalls über Leichen. Und im himmlischen Schloss muss ich das ja gar nicht mehr. Da habe ich das ja alles schon. Aber es könnte sein, dass ich es aus Gewohnheit noch tue. Das ist das Dilemma des Christen. Dass es aus Gewohnheit noch tut. Und da setzt jetzt die Erziehung Gottes an. Ja, das ist das, was dann in den Windeln landet, was die Geschwister entfernen müssen. Aber er bleibt immer noch im Schloss. Es sind zwei grundverschiedene Epochen meines Lebens. Nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre. Wir sind von Herzen gehorsam geworden. Richtig? Ihr seid von Herzen gehorsam geworden. Hier steht, dass wir von Herzen gehorsam geworden sind. Stimmt das? Das steht hier. Ihr seid von Herzen gehorsam geworden. Wer es glaubt, wird selig. Das kann man wirklich so sagen. Wer es glaubt, wird selig. Das ist eine Information, die hier steht, die wir glauben dürfen. Habt ihr schon gemerkt, dass ihr von Herzen gehorsam geworden seid? Hast du das schon gemerkt? Ja? Warum sind wir von Herzen gehorsam geworden? Weil Gott uns am Zeitpunkt unserer Wiedergeburt ein neues Herz geschenkt hat. Wir sind eine neue Kreatur geworden. Ja? Wir sind plötzlich gehorsam geworden. Und wir merken in dem Moment, wo wir ungehorsam sind, dass uns das wehtut, dass uns das leid tut. Das ist der Unterschied zu vorher. Vorher haben wir gedacht, wow, ich habe es geschafft. Ja, und jetzt habe ich dem Not bereitet, meinem Mitmenschen. Und das tut uns weh und daran merken wir, dass wir gehorsam geworden sind. Wem sind wir gehorsam geworden? Dem Vorbild der Lehre oder der Gestalt der Lehre, welche ihr übergeben worden seid. Was ist das? Ja, da musste ich an die Kinder Israels denken, als das Manna vom Himmel kam und die haben das gesehen. Manhu, ja, was ist das? Manna hat sich daraus abgeleitet. Was ist das? Dem Vorbild der Lehre oder der Gestalt, je nach Übersetzung. Zusammengefasst, ich fasse das jetzt mal zusammen und erläutere das dann, ist es Christus selbst. Warum? Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Geschöpfe können niemals unabhängig vom Schöpfer sich selbst genügen. Das ist das, was die Welt überall versucht, aber was es ihr nicht gelingt. Wir waren nach dem Bilde Gottes geschaffen, steht gleich ganz am Anfang von der Bibel. Nach dem Sündenfall haben wir uns als Sünder im Bilde Adams fortgepflanzt. Das geht dann 1. Mose 5 los. Und nach unserer Wiedergeburt sind wir dem Vorbild der Lehre übergeben worden. Also aus Gottes Sicht sind wir wieder nach seinem Bild. Ja? Adam und Eva wussten nicht, dass sie nach dem Bilde Gottes geschaffen waren. Das wussten sie erst, nachdem sie gesündigt hatten. Nachdem sie erst den Unterschied zwischen Gut und Böse unterscheiden konnten. Da wussten sie sich, aus was für ein Bild sie sich verabschiedet hatten. Und da haben sie sich geschämt und da haben sie sich diese Schürze gemacht. Sie hatten sich aktiv verabschiedet. Wir sind passiv übergeben worden. Ist das nicht herrlich? Wir müssen das nur glauben. Wir haben gar nichts gemacht. Wir glauben nur, dass wir passiv übergeben worden sind. Aber nicht zurück ins Paradies auf Erden, sondern in den Himmel zu Christus. Und wenn wir uns umgestalten lassen sollen, so wie wir es auch wollen und sollen, brauchen wir einen Gegenstand, nach dem wir uns ausrichten können. Wir brauchen einen Maßstab. Ohne den Maßstab können wir das nicht. Und hier setzt die Frage an, oder reicht es dir, errettet worden zu sein? Und ich könnte auch die Frage stellen, zu welchem gehörst du, ja? Wenn wir uns nochmal Kapitel 8 anschauen, die Verse 6 bis 9. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Und so gibt es Merkmale eines bekehrten Christen, an denen man feststellen kann oder zumindest eine Ahnung haben kann, ja, der ist tatsächlich wiedergeboren. Eins zum Beispiel ist, ein gehorsames Herz zu haben, zu wollen, auch wenn man es nicht immer hinkriegt. Ja? Keiner von uns ist perfekt. Aber es zu wollen, dahin zu streben, danach hin zu trachten. Wer das Trachten des Geistes nicht hat, der ist nicht sein. Also, wenn ich mit dem Herzen trachte, braucht mein Herz etwas, nach dem es trachten kann. Und das ist das Vorbild der Lehre, beziehungsweise die Gestalt der Lehre. Das Muster sozusagen, nach dem ich umgestaltet werden soll. Wenn die Kinder so Malbücher haben, da haben die manchmal auf der linken Seite so Schwarz-Weiß-Zeichnungen und auf der rechten Seite ein buntes Bild. Ja, also fertiges Bild. Und dann wissen die, so soll das werden. Ja, da male ich einen Hahn und da sind die Federn rot und die Beine sind blau oder wie auch immer. Und dann malen die das so schön, dann gucken da, also das ist so und dann suche ich mir eine Farbe aus. Ja, ich sagte mal zu unserer Tochter, als sie 3 Jahre alt war, nimm mal rosa. Papa, das ist doch kein rosa, das ist Alt-Rosé. Ja gut, okay, dann nimm Alt-Rosé und dann malst du da die Beine mit aus. Ja, sie wusste schon genau Bescheid. Und so ist das ja auch im Geistlichen. Ja, wie ist Jesus? Ah, so ist er. Ah, okay, alles klar. Das hat er mir in mein Herz gelegt, auch so sein zu wollen. Und so werden wir verwandelt, 2. Korinther 3, Vers 18, ich kann mich nicht genug wiederholen, 2. Korinther 3, wir alle aber, das bezieht sich so ein bisschen auf Mose damals in der Wüste, als er sein Gesicht verhüllt hatte, als er die Herrlichkeit Gottes sah. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, und das können wir durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes, wie in einem Spiegel. Ja, wir gucken im Spiegel, sehen, der und der Jesus passt nicht überein. Ja? Und dann schauen wir den Herrn Jesus an und wir schauen ihn immer mehr an und wir werden immer mehr verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist dann das Bild, dem wir übergeben worden ist. Die Gestalt des Christus, dem wir übergeben worden sind, um zu werden wie er. Manche Christen denken, Lehre ist langweilig. Da gibt es diesen Schnack, Lehre trennt, Liebe eint. Aber der Inhalt jeglicher Lehre aus dem Wort malt uns Christus vor Augen. Es ist völlig egal, wo wir die Bibel aufschlagen. Es ist immer Christus. Ja, auf die eine oder andere Weise. Und wenn man das verstanden hat, dann wird Lehre schön. Egal, in welchem Buch man liest. In welchem biblischen Buch. Und dann erkennen wir in Christus die ganze Ausstrahlung christlicher Lehre. Und diesem Bild sind wir jetzt übergeben worden, damit auch wir so werden. Es gibt kein vollkommeneres Bild als das, was uns Gott in Christus vorstellt. Das menschliche Herz braucht einen Gegenstand, so wie heute Morgen beim Abendmahl Brot und Wein. Der Herr Jesus hat für Gegenstände gesorgt. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, was für euch vergossen wird. Ja? Es ist nicht sich selbst genug und Gottes Gnade gibt ihm auch einen Gegenstand und das ist Christus. Das heißt, du kannst gar nicht glücklich sein, wenn dein Herz noch andere Dinge braucht, um glücklich zu werden. Wir kennen ja dieses Prinzip, diese Sehnsucht nach einer heilen Welt, diese Sehnsucht nach Gott ist in jedem Menschen ganz tief verankert. Und der unerlöste Mensch, der macht sich das Leben irgendwie schön und das kann man auch verstehen und wir kennen das alle. Ja? Die einen, die machen sich eine Kerze an und wollen das alles schön friedlich haben. Die anderen gehen paddeln, die anderen gehen segeln, ich bin segeln gegangen. Ja? Das war für mich Frieden und Freiheit und die Weite und so. Das sind im Grunde aber alles nur, wie soll ich mal sagen, ich sage das mal ein bisschen brutal, ne? Nehmt mir das nicht übel. Das sind alles Fakes. Fakes auf die Herrlichkeit im Himmel. So, und wenn ich jetzt anfange zu lernen, Moment mal, deine Zukunft ist ganz woanders als hier. Du musst nicht darum kämpfen, dass du das hier schön hast. Dann fangen wir an, das zu verstehen. Aber das ist ein Erkenntnisprozess. Und lange nach meiner Bekehrung habe ich immer noch gesegelt. Ja? Und jetzt vermisse ich es auch gar nicht mehr so wirklich. Das ist ein Entstehungsprozess. Ja, wir werden diesem Bild der Lehre überliefert und Stück für Stück gestaltet er sich um. Und John Nelson Darby hat einmal gesagt, wenn die Welt erkennt, dass wir ihre Dinge brauchen, um glücklich zu sein, ist jede Zeugniskraft für Christus verloren. Also biblische Lehre stellt uns Christus vor Augen. Wir können...
Wiederholst.
Biblische Lehre stellt uns Christus vor Augen. Ach so, was der John Nelson Darby gesagt hat. Ja. Wenn die Welt erkennt, dass wir ihre Dinge, also der Welt Dinge, brauchen zum Glücklichsein, dann ist jede Zeugniskraft für Christus verloren. Also wenn wir in demselben Sumpf rumlaufen wie die Welt auch. Wir können nicht in die Bibel schauen, ohne Christus zu sehen. Gott aber sei Dank, schreibt Paulus hier. Ja? Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass das alles aus Gnaden geschehen ist und die alleinige Grundlage dafür sein Blut ist. Und deswegen liebe ich das Abendmahl. Alleinige Grundlage ist Christi Blut. Vers 18, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Die Konsequenz ist, dass wir jetzt einem neuen Herrn dienen, nämlich dem, der uns aus dieser Misere herausgeholt hat. Der Sünde mussten wir dienen, aber dem Herrn Jesus dürfen wir dienen. Und wir tun das gerne, weil unser lieber Heiland uns das willige Herz dazu gegeben hat. Und dennoch kann ich mich manchmal, ich muss das mal so sagen, des Eindrucks nicht erwehren, dass sich diese Wahrheit noch nicht allerorten so ganz Bahn gebrochen hat. Und daher dieses, ja, aus Mangel an Erkenntnis wandert mein Volk in Gefangenschaft. Uns fehlt diese Erkenntnis, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Das müssen wir nicht mehr. Und deswegen kriegt uns die Sünde wieder neu. Und wenn sie uns erstmal hat, dann sind wir unter ihrer Knute. Und das macht uns dann so traurig. Uns fehlt die Information. Brauchst du nicht, hat sich alles erledigt. Das ist im Grunde das ganze Kapitel 6. Vielleicht liegt es daran, dass die Informationen fehlen. Vielleicht aber auch, dass der eine oder andere gar nicht den Geist Gottes hat, was ich eben vorgelesen habe. Aber uns steht es nicht zu, darüber zu urteilen. Wir stehen in einem neuen Dienstverhältnis, ohne Zwang, aber mit Motivation und am Ende Belohnung. Das, was wir belohnt bekommen, ist das, was Christus in uns getan hat. Also gehört eigentlich Christus die Belohnung. Und deswegen ist es so, dass die Ältesten in Offenbarung ihre Kronen vor ihm ablegen. Ihm gehört alle Anbetung und aller Dank. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was Christus in mir macht, das ist das, was nachher belohnt wird. Die Motivation schenkt er, die Belohnung schenkt er und auch die Befähigung zu seinem Willen, so zu machen, wie er das möchte. Ja, er vollbringt das Wollen und Vollbringen in uns, Philipper 2, Vers 13, und er hat uns geschaffen zu guten Werken, in denen wir wandeln sollen. Wir sind sein Gebilde, geschaffen zu guten Werken, in denen wir wandeln sollen. Es ist alles fertig im Grunde, ja? So wie Sven das letztens gesagt hat. Es steht alles im Regal. Wir müssen es nur noch rausholen. Und dann sagt Paulus, ganz kurz noch knapp anschneiden, Vers 19, ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Und das ist genau das Problem. Unser Fleisch, unser Leib, das ist das Problem. Und das ist das ganze Thema in Vers 8, ja, Geist gegen Fleisch. Und das wird auch noch thematisiert in Kapitel 7. Und da kommen wir aber noch zu. Es steht uns was im Weg, das dürfen wir auch offen zugestehen. Das ist so. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Und das ist unser Leib, nicht unsere alte Natur. Das ist, glaube ich, jetzt hoffentlich verstanden. Es ist unser alter, noch nicht auferstandener Leib. Ja, das geht dann weiter später, Kapitel 8. So, bis hierhin erstmal.